Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Maximiliane Hecke liest die 8. von 13 Folgen aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl. Ida ist mit Leif nach Hamburg gefahren, wo sie Tilda und ihre Familie besucht, zu der sie nach dem Tod der Mutter den Kontakt abgebrochen hatte. Die Stimmung ist angespannt. Ida nimmt Tilda übel, für ein Mathematikstudium nach Berlin gegangen zu sein und sie allein mit der alkoholkranken Mutter zurückgelassen zu haben, ist aber selbst voller Scham, Schuld und Wutgefühlen. Der Alltag mit der Familie ihrer Schwester, mit den Zwillingen Vana und Nico, ist schön. Ida erzählt ihnen Gute-Nacht-Geschichten, aber so viel Nähe ist ihr schon wieder zu viel. Dann kommt Leif und nimmt sie in sein totschickes Loft in der Hafen-City mit. Sie verbringen dort intime Stunden, aber dann muss Leif in einen Techno-Club, in dem er auflegt.
Um 2 Uhr machen wir uns auf den Weg. Sein Arm liegt um meine Schulter, seine Hand in meiner Hand und wir sehen für andere Nachtschwärmer wahrscheinlich aus, wie ein verliebtes Pärchen auf dem Nachhauseweg von einem Konzert oder einem romantischen Abendessen. Vielleicht denken Sie, das Paar war Muscheln essen. Und ich wünschte, wir wären auf dem Nachhauseweg vom Muschelessen. Vielleicht hätte ich eine Perle gefunden. Leif, schön dich zu sehen. Leif, was geht? Leif, you're back. Er stellt mich vor. Das ist Ida, eine Freundin. Manchmal spricht er Englisch. A friend of mine. Was habe ich erwartet? Dass ich jetzt seine Freundin bin, nur weil ich in seiner Wohnung war und mit ihm in seinem Bett geschlafen habe, als die Sonne im Zimmer untergegangen ist? Ich habe auch auf das unbestimmte Possessivpronomen bestanden, aber ich frage mich, ob ich ihn jetzt gerne als meinen Freund vorstellen würde. Ich beobachte ihn und frage mich, ob er die Aufmerksamkeit genießt und kann es nicht sagen, weil ich gerade gar nicht zu ihm durchdringe, ihn null lesen kann. Er hat komplett zugemacht. Mir wird das ein bisschen zu viel und ich entferne mich, um mir 2 Gin Tonic reinzukippen und ein bisschen zu tanzen. Ich tauche ein in die tanzende Masse, so weit nach vorne zur Musik wie möglich und weg von dem Trouble um Live, der zugemacht hat. Einmal kommt er kurz vorbei, streicht mir über den Arm, haucht mir einen Kuss auf die Wange, aber dann ist er auch schon wieder weg und ich fühle mich allein und leer. Als ich ihn das nächste Mal sehe, steht er am Pult und legt auf. Und das ist eindeutig ein anderer Leif. Ich erinnere mich an unser erstes Treffen, an die glasigen roten Augen, die dunklen Augenringe. Ich sehe ihn da oben mit dem von Drogen verschleierten Blick und denke, dass ich gar nichts über ihn weiß. Dass ich nichts über ihn weiß und dass er mir nichts erzählt hat. Dieses helle, offene AD-Loft mit dem kalten Betonboden. Dass er mal da, dann aber wieder weg ist. Dass ich ihm egal bin. Dass ich für ihn ein lustiger Drogenrausch bin und er mich nur nicht mehr braucht, wo er richtige Drogen nehmen kann. Und dass er dann so komische Sachen über Muscheln und Perlen labert. Seine Worte, dass das Nachtleben ihm nicht so gut tue. Ich denke an sein »Ich bin das Letzte, was du brauchst« und denke, er ist vielleicht wirklich das Letzte, was ich brauche und frage mich, was ich brauche. Jackie Cola brauche ich. Ich gehe an die Bar, exe fast 2 Jackie Cola, Vanna und Nico im Kopf, wie sie vorhin in enormer Geschwindigkeit die Süßigkeiten vernichtet haben und wäre gern bei ihnen. Sie schlafen vermutlich gerade friedlich. Freibad macht sehr müde. Auf dem Klo fragt mich jemand, ob ich was zum Ziehen habe. Ich sage nein und frage jemanden, ob er was zum Ziehen hat. Jemand hat was zum Ziehen. Ich ziehe was. Meine Nase blutet. Ich stille die Blutung und gehe zurück auf die Tanzfläche. Aber irgendwie kickt das Koks gar nicht cool. Ich schaue live an. Verschwitzt, Augen halb geschlossen, ganz woanders. Meine, die Melodie von Life is Life zu hören. Und bin mir nicht sicher, ob Life wirklich ein Stück Life is Life samplet oder ob ich es mir einbilde. Aber in dem Moment bin ich mir absolut sicher, dass der Live, der da oben steht, das Letzte ist, was ich brauche. Die Musik in den Ohren laufe ich die Fröhlichstraße entlang. It's my life, it's now or never. 2 Schritte pro Bordstein, kein Licht in unserer Wohnung. But I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. Die letzten Schritte zur Haustür. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. Haus- und Wohnungstür. I just want to live while I'm alive. Wohnzimmer, Küche, aufgeräumt und sauber, die Tür zu Mamas Zimmer. Ich erstarre. Da liegt sie, im Bett, zugedeckt, in dem rotkarierten Flanellpyjama, den Tilda und ich ihr letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt haben und den sie noch nie getragen hat. Die Haare glänzen wie frisch gewaschen. Leicht offener Mund. Ihr Gesicht. So blass, als wäre sie tot. In meinen Ohren noch immer, it's my life. Ich flüstere, Mama liegt im Bett. Sie sieht nicht lebendig aus. Tildas, fuck, überprüf die Atmung. Ich trau mich nicht. Tu es. Ich gehe auf Mama zu. Und, atmet sie? Der Brustkorb hebt und senkt sich nicht. Ida! Ich halte mein Ohr über Mund und Nase von Mama und höre keine Atemgeräusche. Ida, atmet sie? Einen Luftstrom spüre ich auch nicht. Ich schüttle den Kopf, weil ich es nicht aussprechen kann. Ida? Ich schüttle den Kopf immer noch. Blut tropft auf den Boden. Nein, sie atmet nicht mehr. Immer wieder öffne ich die Tür zu Mamas Zimmer, während Blut auf den Boden tropft. Tot, tot, tot liegt sie da. Alter, deine Nase blutet! Die Melodie hört einfach nicht auf. Kann Live nicht ein anderes Lied samplen? Die Melodie ist in mir und ich weiß nicht, wie ich sie da rausbekomme. Live ist live. Tot. Ich renne aus Mamas Schlafzimmer, aus diesem Club. It's now or never. Im Kopf, auf der Suche nach Elbe oder Alster, weil Wasser das Einzige ist, was mich beruhigt. Frage andere Menschen, wo das Wasser ist und wirke wohl ein bisschen verwirrt, weil Menschen mich fragen, ob sie mir helfen können. Können wir dir helfen? Sollen wir die Polizei rufen? Nein, nur Wasser. Ich übergebe mich mehrmals während meiner Suche. Und als ich das in der Dunkelheit von Lichtern schimmernde Wasser der Alster endlich sehe, atme ich erleichtert auf. Ich klettere über eine Absperrung, setze mich auf einen Steg ganz nach vorn, schaue auf die schimmernde Alster und merke, dass die Musik im Kopf leiser wird. Versuche nicht daran zu denken, dass sie leiser wird, weil sie dann vielleicht wieder lauter wird. Vielleicht sollte ich rein in die Alster, denke ich. Vielleicht ist dann alles wieder gut. Aber das wirkt dann gleich wieder so suizidal. Und alle denken, ich wollte mich umbringen. Und das will ich ja nicht. Oder? Das will ich ja nicht. Ich muss Vanna und Nico ja noch die Geschichte zu Ende erzählen, denke ich. Und ich denke, dass mir die Ostsee fehlt. Als ich im Morgengrauen durchgefroren, ausgekotzt und leer geblutet die schwere Altbautür des Mehrfamilienhauses aufdrücke und die sauberen Treppen zu Tildas Wohnung erklimme, fühle ich mich seltsam klar und habe fast das Gefühl, wieder ein bisschen die Kontrolle über mein Leben zurückerlangt zu haben. Zuerst öffne ich die Tür zum Zimmer der Kleinen, gebe Vanna und Nico einen Kuss auf die Backe und flüstere, Entschuldigung, dass ich mein Versprechen gebrochen habe. Nico öffnet die Augen, lächelt mich an und schließt sie wieder. Und ich glaube, dass das einer der schönsten Momente seit langem ist. Ich gehe in die Küche, um Wasser zu trinken. Viktor am Laptop. Ich, hi. Viktor schließt den Laptop. Noch wach? Viktor, schon wach. Ida, was ist los? Was soll los sein? Du hast geweint und Blut im Gesicht. Ist was passiert? Ich lache. Nein, es ist nichts passiert. Das Blut ist nur vom Koks. Viktor sagt nichts. Und ich weine nicht. Es regnet. Viktor nickt, obwohl wir beide wissen, dass es nicht regnet. Ich setze mich ihm gegenüber. Ich? Und was machst du so? Viktor. Arbeiten. Cool. Ich öffne eine Packung Bio-Knusperlöwen mit Süßkartoffel, Apfel, Kokos, Maisgeschmack von den Kindern, die scheiße schmecken. Wie Pappe und viel zu wenig süß. Ich. Und, bist du gerade im Flow? Viktors gerunzelte Stirn fragt mich, ob ich jetzt wirklich diese Unterhaltung über seine Arbeit mit ihm führen möchte. Ich rede gern mit Viktor. Und manchmal, vor Mamas Tod, habe ich ihn vor Tilda um Rat gefragt. Er ist so bedacht und objektiver als meine Schwester. Aber über sein Programmierzeug rede ich grundsätzlich nie mit ihm, weil ich damit einfach nichts anfangen kann und ich es irgendwie mag, dass es ein Mysterium bleibt, was genau er den ganzen Tag tut. Dass Tilda irgendwas mit Zahlen und Mathematik macht und ihr Gebiet Stochastik ist, checke ich noch ein bisschen. Und ich mag es, wenn sie über ihre Studenten schimpft, weil ich dann immer denke, sie hat mich lieber. Aber letztens hat sie eine studentische Hilfskraft eingestellt, die in meinem Alter ist und die sie mochte. Die ist gut, hat sie gesagt. Das fand ich irgendwie kacke. Manchmal, wenn ich Viktor betrachte, wie er konzentriert vor seinem Laptop sitzt, stelle ich mir vor, dass er gerade mit seinen Programmierskills die Ukraine im Krieg unterstützt oder ein mexikanisches Drogenkartell hackt. Ich: Hackst du gerade ein mexikanisches Drogenkartell? Viktor lacht nicht. Er schaut mich an. Sag endlich, was du sagen willst, in seinem Blick. Also mach ich's. Ich denke, Life ist das Letzte, was ich brauche. Viktor sagt immer noch nichts. Ich denke, wir tun uns gegenseitig nicht gut. Viktors Mundwinkel beben. Jetzt lacht er also. Das findet er nun lustig? Warum lachst du denn jetzt? Viktor versucht, sich wieder zu fangen.
Sorry, aber du redest gerade wie in so einem schlechten Film.
Verzweifelt stopfe ich mir noch so einen Papplöwen in den Mund. Ich: Ja, ich weiß. Aber irgendwie stecke ich da gerade drin. Was denkst du denn? Viktor schaut mich mit seinen blauen Augen direkt an und überlegt, was er mir sagen will. Er ist so bedacht. Das macht mich wütend. Wie kann man so bedacht und überlegt sein?
Ich denke, dass ich Life nicht kenne, ist die magere Ausbeute seiner Bedenkzeit.
Und?
Ich denke, dass er dich vielleicht auch braucht.
Was soll das denn heißen? Und was heißt hier auch? Was ist das denn für ein hinterhältiger Move? Ich dachte, ich unterhalte mich jetzt schön mit meinem Schwager und hole mir Bestätigung für die besonnene Entscheidung, die ich treffen werde.
Der braucht mich nicht. Ich bin dem ziemlich egal.
Du bist ihm nicht egal. Wir schauen uns an und liefern uns ein Blickduell. Ich reiße meine sowieso schon großen Augen weit auf, damit ich gewinne.
Ida, du weißt selbst am besten, was gut für dich ist.
Hat er das gerade wirklich gesagt?
Damit hat er mich und gewinnt. Ich pruste los und er lacht auch ein bisschen. Wir wissen beide, dass ich absolut keine Ahnung davon habe, was gut für mich ist und grundsätzlich das tue, was mich zerstört. Vom Lachen fängt meine Nase wieder an zu bluten. Viktor schiebt mir eine Zewa-Rolle rüber.
Ich: Cool, good talk, Viktor. Ich schmeiß mich da mal in die Elbe. Have fun mit Pablo und Co.
Tilda im Türrahmen.
Tilda: Was geht hier für eine Party?
Viktor: Ida will sich in die Elbe schmeißen und denkt, dass sie live egal ist.
Tilda lächelt liebevoll.
Du bist so blöd, Ida.
Als ich einmal kurz aufwache, meine ich Vanna auf dem Boden direkt vor dem Schlafsofa mit einer Puppe spielen zu sehen und weiß nicht, ob das Vanna oder die Drogen sind. Aber später sitzt Vanna immer noch da. Mein Kopf brüllt und als mir bewusst wird, dass die letzte Nacht kein schlechter Traum war, will ich auch brüllen.
Vanna: Was machst du?
Ich:
Ich beiße in die Decke.
Vanna:
Warum?
Ich: Weil ich nicht brüllen will.
Vanna nickt und klettert mit der kleinen Plastikpuppe in der Hand auf das Fußende vom Sofa, beißt auch in die Bettdecke und schaut mich danach abschätzend an, ob sie ins Bett darf, wie eine kleine Katze. Ich klopfe neben mich und die kleine Katze krabbelt zu mir, schlüpft neben mich unter die Decke und spielt weiter. Die Puppe springt hoch und runter, wandert über die Deckenberge und Vanna brabbelt irgendwelche Wörter vor sich hin, die ich nicht verstehe. Mein Handy vibriert.
Vanna: Dein Handy brummt immer.
Ich nehme das Teil und sehe auf dem Display ganz viele grüne Kästchen.
Wo bist du, Ida?
Ich sperre den Bildschirm und fühle mich seltsam klar. Ich entsperre den Bildschirm wieder, öffne die DB-App und buche einen Zug nach Rügen. Überlege kurz, ob ich Marianne schreiben soll, aber lasse es.
Vanna: Was machst du?
Ich suche mir den Zug raus, mit dem ich zurückfahre. Auf die Insel?
Ja.
Und was machst du?
Ich spiele.
Und was?
Wer ist die Puppe?
Sie hat keinen Namen.
Und was macht sie?
Sie spielt. Sie springt. Und sie kann auch fliegen.
Vanna zeigt mir, wie die Puppe fliegen kann.
Wow!
Nachdem ich beim Mittagessen verkündet habe, dass ich zurück nach Rügen fahre, nickt Tilda nur ein bisschen enttäuscht und Nico wirft ein, dass ich davor aber noch die Geschichte zu Ende erzählen müsse. Also erzähle ich die Geschichte zu Ende und irgendwie findet Nico das Ende kacke, obwohl es die beiden ja zurück nach Hause schaffen.
Was kann ich dafür, wenn deine Zauberkräfte nicht ausreichen, um die Scheißwunde von Larfus zu heilen?
Frage ich den kleinen Hexer.
Ich? Erfinde doch irgendein Mittel. Ich weiß doch auch nicht, was ich machen soll,
füge ich weniger aggressiv und frustriert hinzu. Nico antwortet nicht und schaut so traurig drein, dass ich nachwerfe.
Vielleicht schafft er es ja trotzdem irgendwie ohne uns.
Und ich merke, dass ich ja gar nicht Teil der Geschichte bin. Ich bin eine Scheißtochter, eine Scheißschwester und auch eine Scheißtante, die noch nicht mal Geschichten mit Happy End erzählen kann, denke ich. Ich will auch nicht, dass Larfus stirbt oder so. Und die dumme Kuh könnte ihn sogar retten als Erzählerin. Tu's aber einfach nicht.
Vielleicht geht die Geschichte ja noch weiter,
frage ich die Kinder, die beide vehement nicken.
Nico, wenn du das nächste Mal kommst?
Ich,
wenn ich das nächste Mal komme.
An der Tür, Tilda.
Übrigens, die Wohnung. Wir werden wahrscheinlich demnächst runterfahren und sie leer räumen.
Ich lache trocken.
Übrigens.
Und weiß nicht, ob ich es nett finde, dass sie die Verantwortung übernimmt. Oder kacke, weil sie die Aufgabe und mein Wir von vorhin einfach so an sich und Viktor reißt, ohne ein Fragezeichen. Als wäre es nur ihr Zuhause, das leergeräumt wird. Als wären es nur die Sachen ihrer Mutter, die weggeschmissen werden müssen. Als könnte sie entscheiden, was weg darf, was vergessen werden darf. Vielleicht sollte ich einfach vorschlagen, mitzukommen, aber das geht nicht. Ausgerechnet jetzt vibriert auch noch mein Handy und ich weiß nicht, was mich davon abhält, in den Flugmodus zu wechseln oder die Vibration auszuschalten. Wahrscheinlich kranker Selbstmasochismus. Oder ich will einfach nur spüren, dass er irgendwie noch da ist.
Tilda? Live tut mir ein bisschen leid.
Mir auch, sage ich und ärgere mich, dass ich ihr nicht auch ein bisschen leid tue. Später, als ich im Zug sitze, rammt mir die Nachricht von Tilda, live war da, einen Pfahl in den Bauch. Und ich wechsle dann doch in den Flugmodus. Ich denke an Lives Gesicht, als er bei Phase 10 gewonnen hat. An Perlen in Muscheln. An den gemeinsamen Sonnenuntergang. Daran, dass ich so voll war mit ihm. Ich denke an sein Gesicht am Pult. Seinen von Drogen verschleierten Blick. An Life is Life. An meinen ausgekotzten und leergebluteten Körper. Höre auf, daran zu denken. Klappe mein MacBook auf und schreibe. Kreischende Möwen, als ich auf der Insel aussteige. Auf dem Heimweg pflücke ich einen mickrigen Blumenstrauß für Marianne und frage mich, ob das hier vielleicht wirklich ein kleines bisschen mein Zuhause ist. Zumindest fühlt es sich mehr nach Zuhause an als bei Tilda oder irgendwo sonst. Und obwohl es mir scheiße geht, freue ich mich auf die beiden. Knut öffnet die Tür und wirkt ein bisschen irritiert.
Knut, schon da? Wo ist Live?
Ich,
in Hamburg geblieben.
Ich höre Marianne.
Ist das Ida?
Rufen. Marianne lächelt, als sie mich erblickt und zieht die Haustür schnell hinter mir zu, damit ich nicht wieder wegrennen kann. Da leuchtet echte Freude in ihren Augen. Als wäre ich nicht einfach nur eine dahergelaufene, ihr eigentlich fremde Frau, sondern ihre kleine Tochter, die nicht für zwei Übernachtungen weg war, sondern ein halbes Jahr als Austauschschülerin in Kanada gewesen ist. Marianne hat keine Lust, den Abendbrottisch zu decken und schlägt vor, noch schnell zum Griechen zu gehen. Und ich frage mich, ob sie das öfter mal machen, wenn Marianne keine Lust hat, den Abendbrottisch zu decken.
Marianne?
Zur Feier des Tages. Und außerdem ist ja Samstag. Wir sitzen auf der vollen Terrasse des Griechen, der natürlich Mykonos heißt, und es riecht nach Sommer und Knoblauch. Mit Mama war ich noch nie in einem Restaurant. Ich? Mit Mama war ich noch nie in einem Restaurant.
Marianne? Was habt ihr denn an besonderen Tagen gemacht?
Ich überlege, was wir an besonderen Tagen gemacht haben und frage mich, was besondere Tage sind.
Bei meiner Einschulung hat Tilda Pizza bestellt und zum Nachtisch gab's Wackelpudding mit Vanillesoße.
Wenn eine von uns Geburtstag hatte, haben wir eigentlich immer Pizza bestellt. Und keine eckige Familienpizza, sondern für jeden eine große, normale, runde Pizza. Eine große, normale, runde Pizza Hawaii für Tilda, Fungi für mich und 4 Jahreszeiten für Mama. Als Tilda nicht mehr da war, habe ich das Ritual zuerst schleifen lassen. Dann habe ich aber irgendwann, inspiriert durch das perfekte Dinner, das Mama und ich so gerne schauten, angefangen, an unseren Geburtstagen selbst zu kochen und so Chefkoch entdeckt und ein neues Hobby und Ventil für mich. An Mamas 2. oder 3. Geburtstag ohne Tilda habe ich eine Paella gekocht, weil Mama die Tiefkühlvariante von Gut und Günstig so gerne mochte. Und an meinem Geburtstag gab es dann selbstgemachte Apfelpfannkuchen mit Vanillesoße, wobei meine Apfelpfannkuchen nicht so gut schmeckten wie Tildas. Die Jahre danach ist das Kochen ein bisschen ausgeartet und ich habe immer mehrere Gänge vorbereitet, wie beim perfekten Dinner. Selbstverständlich mit einer Menükarte inklusive Motto. Das war Mamas und mein neues Familienritual, das ich eingeführt habe. Und ich glaube, dass Mama sich auch immer ein wenig darauf gefreut hat. Zumindest hat sie meistens mitgegessen und war in der Regel nicht krass betrunken. Neben unseren Tellern lag immer ein Bleistift, mit dem wir am Ende die Punkte für das Dinner auf die Rückseite der Menükarte geschrieben haben. Ich war stets äuerst kritisch, gab mir zwischen 4 und 9 Punkten. Mama gab mir großzügig 7,5 und 9,5 Punkte. Und später habe ich manchmal gekocht an unseren Geburtstagen. Ich kann mich noch an das missglückte schwäbische Dinner erinnern. Die zerfallenen Maultaschen und die verbrannten Nonnenfürzle bekamen von mir enttäuschte 4 und von Mama 8,5 Punkte, weil ich eine gute Gastgeberin war und sie Maultaschen liebt. Der letzte Geburtstag, den wir gefeiert haben, war meiner. Das Motto war Indian Summer. Vorspeise Samosas. Gemüse-Teigtaschen gefüllt mit Kartoffeln, Erbsen, Rosinen und Mandeln. Mit Dal Shorba. Linsensuppe nach südindischer Art. Hauptspeise? Butter Chicken Tikka. In Joghurt marinierte Tandoori-Hähnchenfiletstücke in milder Tomatensauce. Mit Tandoori-Naan, Fladenbrot. Dessert? Gulab Jamun. Grießbällchen gefüllt mit Pistazien und Kardamom in Zuckersirup frittiert. Das indische Dinner bekam von mir 8 Punkte. Mama aß nicht mit, lag stattdessen betrunken auf dem Sofa und soff. Eigentlich habe ich 0 Appetit, aber ich bestelle trotzdem den Akropolis-Teller, weil, wenn ich schon einmal beim Griechen bin, und außerdem hat Knut vorhin gesagt, wir sollen einen Akropolis-Teller für ihn mitessen. Marianne nimmt Gyros. Während ich den Fleischberg in mich reinschaufle, überlege ich, welches mein perfektes Dinner gewesen ist. Und dann denke ich an Leif, der heute bei Tilda geklingelt hat. Wie sein Gesicht ausgesehen hat, als er bei Tilda vor der Tür stand, die gesagt hat, dass ich schon weg sei. An mein vibrierendes Handy, das nicht mehr vibriert, weil ich Schisser es mal wieder in den Flugmodus geschaltet habe. Marianne redet derweil vom Wetter, dass die Woche schön bleiben soll. Von einem Inselfest, das kommt, zu dem wir vielleicht zusammen hingehen könnten. Nur kurz vorbeischauen. Marianne, ist eigentlich auch nicht meins. Ich frage nicht, wieso Feste eigentlich nicht ihrs sind. Aber mir fällt auf, dass Marianne, wie ich auch, am liebsten allein zu sein scheint. Sie unternimmt zwar viel. Walken, Gartenarbeit, Einkaufen, Markt, Knut, Kochen, Backen, irgendwelche Termine. Aber es ist nie jemand zu Besuch da. Am meisten wundert mich, dass Mandy noch keinmal da war, seit ich bei Marianne bin, obwohl sie doch auf der Insel lebt. Aber warum Mandy noch keinmal da war, frage ich auch nicht, weil ich Angst davor habe, dass sie kommt, solange ich in ihrem Zimmer wohne. Marianne fragt einmal nach Tilda. Ich erzähle ihr von Vanna und Nico, wie unterschiedlich die Kleinen sind. Und dann erzähle ich Marianne von meinem meiner Meinung nach perfekten Dinner, das ich vor ein paar Jahren an Mamas Geburtstag gekocht habe. Motto: Kindheit. Vorspeise: Toast Hawaii. Hauptspeise: Spiegeleier mit Abendbrotplatte. Dessert: unser erstes gemeinsames Eis von der Eisdiele. Ich: das Eis habe ich am Nachmittag bei der Eisdiele gekauft. Schnell und zugleich vorsichtig, voller Angst, das Dessert in der Kühltasche zu zerstören, bin ich nach Hause gerannt und habe die beiden Spaghetti-Eisbecher in den Gefrierschrank gestellt. Die Kindheit bekam von mir 9 Punkte, weil minimaler Aufwand und maximaler Ertrag. Und von Mama 7,5 Punkte, weil ihre Spiegeleier besser schmecken. Marianne, warum lachst du? Ich? Ach, weil Mama schon auch lustig war. Am Sonntag schlafe ich durch und am Montag schlägt Marianne am Frühstückstisch vor, dass ich mich doch gleich morgens ans Meer legen kann, bevor es voll wird. Das sind die schönsten Stunden. Sie hat irgendeinen Termin. Und nachdem ich ein bisschen geschrieben habe, lege ich mich tatsächlich das erste Mal ans Meer, weil Mariannes Vorschläge meistens nicht schlecht sind. Und sie hat recht. Das sind tatsächlich die schönsten Stunden. Es ist nicht zu warm. Man spürt und riecht, dass es ein heißer Sommertag wird, aber trotzdem weht da noch die kühle Morgenluft von der Ostsee daher. Die ersten nach Sonnencreme duftenden Familien schlagen mit ihren riesigen Taschen, Decken, Schirmen, Wassertieren und Kühlboxen ihre Lager auf. Ich fühle mich wie ein Kind im Sommerurlaub. Und als mein Kopf wieder an Life oder Mama denken will, kneife ich mir ganz fest in den Arm, sage laut: Nein, verpisst euch. Gehe ins Wasser. Schwimme nicht weit raus, plansche stattdessen wie ein Kind im Sommerurlaub, tauche ein bisschen, lasse mich mit dem Rücken auf dem Wasser treiben und schaue in den wolkenlosen blauen Himmel. Marianne ist noch nicht da, als ich wiederkomme von meinem kleinen morgendlichen Ausflug. Als Marianne dann endlich wieder da ist, ist sie komisch. Sie redet nicht viel, wirkt irgendwie abwesend, aber ich traue mich nicht zu fragen, ob das irgendwas mit dem Termin zu tun hat. Vielleicht überlegt sie auch einfach nur, wie sie mir am besten sagt, dass es für mich jetzt langsam mal an der Zeit wäre zu gehen. Am Abendbrottisch erzähle ich ihr etwas von der Bergsteiger-Doku, die Todesfalle Haute Route, die ich mir heute Nachmittag reingezogen habe. Und danach versuche ich, die unheilvolle, komische Schwere in der Luft mit meinem Gerede über Bergsteiger-Dokus, die mich ungemein faszinieren, zu verdrängen. Was aber nicht gelingt, weil Marianne nur nickt und gezwungen lächelt. Nach dem Abdecken flüchte ich in mein Zimmer, weil ich Angst habe vor neuen Problemen. Ich setze mich an meinen Schreibtisch und recherchiere die schlimmsten Bergsteigerunglücke, um mich abzulenken. 2008 starben 8 Bergsteiger bei einem Unglück auf dem K2. Ein herabstürzender Eisblock hatte auf rund 8200 Meter Höhe einen Großteil der Fixseile mit sich gerissen, während zwischen 20 und 25 Alpinisten den Gipfel herabstiegen. Die Gruppe war an einer Stelle namens Flaschenhals unterwegs, einem Engpass, der mit Hilfe von Seilen überwunden werden muss. Ein Klopfen. Mariannes Kopf. Marianne, gehen wir morgen walken? Ich nicke. Marianne, gute Nacht, Ida. Gute Nacht, sage ich und frage nicht, was denn los ist mit ihr.
Maximiliane Hecke las die 8. Folge aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei Dumont Audio. Die heutige Folge finden Sie online bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Einsatzplan für eine militärische Offensive im Libanon beschlossen. Hintergrund sind die anhaltenden Gefechte zwischen Israel und der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Michael Kück.
Das Büro von Israels Außenminister Katz erklärte, man stehe kurz davor, die Spielregeln gegen die Hisbollah und den Libanon zu ändern. Katz selbst hatte der pro-iranischen Miliz zuvor mit der Zerstörung in einem, so wörtlich, totalen Krieg gedroht und angekündigt, die Einsatzbereitschaft der Armee zu erhöhen. Die Regierung in Jerusalem hat damit auf ein zuvor veröffentlichtes Video der Hisbollah reagiert. Darauf sind Drohnenaufnahmen unter anderem von Militäranlagen im Norden Israels zu sehen, was Ministerpräsident Netanyahu als eindeutige Drohung einstuft.
Russlands Präsident Putin ist in Pjöngjang mit Nordkoreas Machthaber Kim zusammengetroffen. Es ist sein erster Besuch seit 24 Jahren.